Judas, Verse 5 bis 21, und ich nehme die Hoffnung für alle. Da heißt es: Was ich jetzt sage, ist euch allen längst bekannt, und doch möchte ich euch eindringlich daran erinnern. Zwar hat Gott das ganze Volk Israel sicher aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Trotzdem hat er später alle umkommen lassen, die sich von ihm abgewandt haben. Unnachsichtig traf Gott auch die Engel, die ihm ungehorsam waren. Sie hatten ihren Auftrag missachtet und den Platz verlassen, der ihnen von Gott zugewiesen war. Dafür hält Gott sie bis zum Tag des letzten Gerichts mit unlösbaren Ketten in der Finsternis eingeschlossen. Vergesst auch nicht Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte. Auch sie waren Gott ungehorsam, denn sie führten ein lasterhaftes Leben voller Unzucht und gaben sich den widerlichsten Ausschweifungen hin. Sie sind ein warnendes Beispiel. Jetzt müssen sie die Qualen des ewigen Feuers erleiden. Genauso verhalten sich diese Wirrköpfe in euren Gemeinden. Auch sie lassen sich von ihren Trieben und Leidenschaften beherrschen, lehnen jede Autorität ab, ja, sie verspotten alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte und lästern sie. Das wagte nicht einmal Michael, und er ist doch ein Fürst der Engel. Als der Teufel ihm den Leichnam des Mose streitig machen wollte, sagte er nur, der Herr soll dich strafen, ohne ihn zu beschimpfen und zu verurteilen. Diese Leute aber spotten über Dinge, die sie überhaupt nicht kennen. Ohne jede Vernunft wie die Tiere folgen sie nur ihren Trieben. Damit richten sie sich selbst zugrunde. Wehe ihnen, sie folgen dem Beispiel des Kain, der seinen Bruder umbrachte. Wie Bileam sind sie für Geld zu allem bereit. Und wie Korah gehen sie an ihre Aufsässigkeit zugrunde. Wenn ihr euch zu euren Mahlzeiten versammelt, haben sie keine Hemmung, sich die Bäuche vollzuschlagen. Ein Schandfleck sind sie für eure Gemeinde. Sie sind wie Wolken, die der Wind vor sich hertreibt, ohne dass sie den ersehnten Regen bringen. Wie verdorrte Bäume, auf denen man zur Erntezeit die Früchte vergeblich sucht. Sie sind tot, vollkommen tot, abgestorben bis zur Wurzel. Sie sind wie wilde Meereswogen, die ihren Schmutz und Unrat ans Ufer werfen. Sie gleichen Sternen, die aus der Bahn geraten sind und werden in der ewigen Finsternis versinken. Henoch, der in der 7. Generation nach Adam lebte, hatte damals schon über solche Leute gesagt: Seht, der Herr kommt mit vielen tausend heiligen Engeln, um über alle Menschen Gericht zu halten und alle Gottlosen zu verurteilen, die sich gegen seinen Willen aufgelehnt haben. Ihr gottloses Treiben und ihr höhnisches Geschwätz wird er dann bestrafen. Dabei sind diese Leute keineswegs glücklich, sondern ständig unzufrieden und beklagen voller Selbstmitleid ihr Schicksal. Sie lassen sich von ihren niederen Begierden antreiben, halten großartige Reden und kriechen vor den Leuten, wenn sie nur ihre Macht und ihre Persönlichkeit, ihr persönliches Ansehen erweitern können. Ihr aber, meine lieben Freunde, sollt daran denken, was euch die Apostel unseres Herrn Jesus Christus schon vor langer Zeit gesagt haben. Sie warnten euch davor, dass in den letzten Tagen dieser Welt Spötter auftreten werden, die sich von nichts anderem als von ihren selbstsüchtigen Begierden leiden lassen. Durch diese Leute kommt es zu Spannungen in der Gemeinde. Ihr ganzes Tun und Denken ist auf diese Welt ausgerichtet, aber Gottes Geist ist nicht in ihnen. Doch ihr, meine lieben Freunde, sollt euch im Glauben nicht irre machen lassen. Denn Gott, den Gott euch selbst geschenkt hat, er ist das Fundament, auf dem ihr euer Leben aufbaut. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt in der Liebe Gottes und wartet geduldig auf den Tag, an dem euch unser Herr Jesus Christus in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben führen wird. Amen.
Kurz zwei, drei Worte, dann könnt ihr euch wieder beruhigen. Wir werden nämlich noch einen kleinen Film sehen. Die meisten werden sich vielleicht noch daran erinnern können, vor einem Jahr etwa war diese furchtbare Explosion in Beirut gewesen, wo ein großer Teil der Innenstadt zerstört worden ist und viele Menschen umgekommen sind. Leider haben sich die leitenden Leute im Land immer noch nicht auf irgendetwas einigen können, sodass die Situation heute noch viel schlimmer ist, als sie damals gewesen ist. Und viele Leute fast daran verzweifeln. Die Preise sind wahnsinnig in die Höhe gegangen in der Zwischenzeit. Wir haben jetzt vor kurzem einen Film bekommen, der ein bisschen was davon berichtet, wie die Situation ist. Und ich möchte dich das laufen lassen. Herzlichen Dank. Auch danke schon denjenigen, die letztes Jahr schon geholfen haben. Das ist etwas, was den Leuten auch heute noch zugute kommt. Ich weiß, es ist ein bisschen langer Text heute, dafür ist er nächstes Mal kürzer. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Die ersten Worte, die wir vorher gehört haben, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, waren die gewesen, dass Judas schreibt, das, was ich jetzt sage, ist euch allen schon längst bekannt. Aber ist es wirklich so? Die Juden, die haben das Alte Testament in- und auswendig gekannt. Aber wir, kennen wir es wirklich? Ich kann mich erinnern, als ich in Frankfurt noch Pastor gewesen bin, da konnte ich auf irgendeinen Text hinweisen und die Leute haben sofort gewusst, wovon ich spreche. Heute ist es so, dass die wenigsten wissen, worüber wir sprechen. Und man muss praktische Geschichten alle erzählen. Aber es gibt eine Methode, wie man sich da richtig reinfinden kann. Man kann nämlich anfangen, das Wort Gottes auswendig zu lernen. Da gibt es übrigens sehr gute Methoden dafür. Wer hat schon mal von den Navigatoren gehört? Niemand. Doch. Habe ich doch gedacht, es wäre ein bisschen arg schleppen. Navigatoren sind eine Bewegung, die vor allen Dingen unter Studenten gearbeitet hat oder arbeitet. Und die haben einen speziellen Kurs entwickelt, wie man die Bibel relativ leicht auswendig lernen kann. Es gibt auch noch ein anderes Werk, das dasselbe tut, in etwas anderer Form, sogenannte Bibelmemorie. Sehr, sehr gute Sachen. Und es ist übrigens etwas nicht nur für junge Leute, sondern das kann man durchaus auch noch nutzen, wenn man etwas älter ist. Aber es gibt auch noch eine andere Methode und die ist vielleicht für den einen oder anderen einfacher. Und das ist, dass man regelmäßig intensiv die Bibel liest. Und wenn ich sage regelmäßig intensiv, dann meine ich täglich. Und dann meine ich nicht nur zwei Verse, dann meine ich mehrere Kapitel. Und ich sage das bewusst, unser Gehirn ist so gemacht, dass das, was wir lesen, wir auch automatisch aufnehmen und verarbeiten. Ich kann das bestätigen, ich mache das seit vielen Jahrzehnten und es führt dazu, dass man Stellen, die man nie auswendig gelernt hat, trotzdem zitieren kann. Dass man, wenn man sich eine Frage stellt, wie soll ich mich da verhalten, einem das automatisch einfällt, weil man es schon so oft in der Bibel gelesen hat. Also das ist die Methode für diejenigen, die nicht so gern auswendig lernen. Und ich möchte das wirklich sehr, sehr empfehlen, damit der Judas nicht sagen muss, ich habe doch nicht recht gehabt. Vielleicht, das wäre eine großartige Sache, wenn uns wirklich vieles gut bekannt wäre. Wir hatten ja letzte Woche über die ersten Verse gesprochen und im dritten Vers sind wir aufgerufen worden, für den Glauben zu kämpfen. Judas stellt in den Versen, die wir vorher gehört haben vom Willi, fest, dass das gar nicht so einfach ist, für den Glauben zu kämpfen. Dass wir da ziemlich vorsichtig sein müssen. Im 2. Korintherbrief wird von Paulus ein Grund dafür gegeben, im 11. Kapitel. Im 14. Vers sagt er, Satan tarnt sich als ein Engel des Lichts. Das heißt, er versucht uns bewusst zu täuschen. Und dann kann man sich das vorstellen, wenn da jemand bewusst täuscht, dann ist es sehr schwer, den Kampf zu gewinnen. Aber wie machen wir das dann? Wie sieht denn dieser Kampf aus? Darüber hat der Text, den wir vorher gehört haben, der vielleicht manchen etwas seltsam vorgekommen ist, gesprochen. Wie dieser Kampf aussieht. Das erste in den ersten 5, 6 Versen, Vers 5 bis 10, wird über die alten Methoden gesprochen, die alten Methoden. Und die alte Methode, wie Satan kämpft, ist, dass Menschen heimlich ungehorsam sind. Der Text spricht von den alten Israeliten, die ausgezogen sind aus Ägypten. Sie haben Wunder erlebt. Im Exodus, also im 2. Buch Mose, da sagt Gott, ich habe euch getragen wie auf Adlersflügeln. Gibt es ein wunderschönes Lied. Auf Adlersflügeln getragen durch das brausende Meer der Zeit. Gott hat es getan. Und dennoch haben sie Gott nicht vertraut. Was für eine Tragödie. Der Text hier sagt, dass es da ein paar Kennzeichen dafür gibt, wie das aussah, dass sie nicht vertraut haben. Da ist zuerst einmal in den Versen 5 bis 7, sie waren nicht bereit, ihm zu vertrauen und haben ihren Herrschaftsbereich nicht akzeptiert. Es waren Menschen, Leute, die ich-bezogen gelebt haben, Leute, die im Unglauben lebten, Leute, die abgefallen sind vom richtigen Weg, Leute, wie wir hier lesen können, die zügellos gewesen sind in ihrem ganzen Verhalten, auf sich selber konzentriert und nicht auf Gott. Und dann wird im 8. Vers gesprochen von Träumern, von falschen Propheten. Es ist interessant, es kommt im Alten Testament öfters mal vor, ein relativ langer Text im Jeremia-Buch, sagt der Jeremia, ich habe genau gehört, was diese im Namen Gottes, was diese Propheten in meinem Namen verkündigt haben. Ihre prophetischen Botschaften sind erlogen, wenn sie behaupten, ich hatte einen Traum. Einer erzählt dem anderen seinen Traum. Wollen Sie, dass mein Volk meinen Namen vergisst? Und dann kommt dieser Satz, der relativ bekannt ist. Ein Prophet, der Träume hat, soll Träume erzählen. Wer aber mein Wort hat, soll mein Wort verkünden, in aller Wahrheit. Darum gehe ich gegen diese Propheten vor, sagt Gott. Das Reden und Handeln dieser Leute stimmt nicht überein. Sie setzen sich gegen Gottes Gebot ein und sie sind sich selber der Maßstab für ihr Leben. Das sind die alten Methoden. Es kommt noch eine weitere dazu, großes Wissen. Es gibt Leute, die so viel wissen, dass sie dadurch zum Spielball Satans werden. Da wird ein Vers hier, eine Geschichte erzählt von dem Mose. Das ist von der Himmelfahrt des Mose, das ist so ein apokryphes Buch des Alten Testaments. Braucht also nicht zu suchen in der Bibel, wo er das findet. Es steht nicht in der Bibel direkt drin, sondern ist so eine extra Schrift. Aber es gibt etwas im Blick auf Satan und seine Macht, an das ich mich noch erinnern kann, das uns schon in unserer Jugendzeit gesagt worden ist. Er sagt, Satan ist mächtig. Und verglichen mit Satan sind wir ohnmächtig. Und die einzige Art und Weise, wie wir den mächtigen Satan überwinden können, ist, wenn wir uns mit dem allmächtigen Gott verbinden. Und das ist sehr wichtig, dass wir das tun. Zuweilen ist Altes gut. Im 5. Buch Mose heißt es gegen das Ende hin, Kapitel 33, im 27. Vers, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Aber nicht alles, was alt ist, ist auch automatisch gut. Mir fiel so ein altes Lied vom Jans-Team ein. Stürmt die alte Burg der Sünde. Wer kennt das? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wer hat das schon mal gehört? Das ist so ein richtig schönes. Stürmt die alte Burg der Sünde, wo des Todes Banner weht. Lasst uns Christ zum König krönen, dass der Mensch den Sieg erwählt. Bleibt im heiligen Kampfe wacker. Schönes Lied. Es gibt übrigens auch ganz bekannte Lieder, die davon sprechen. Das ein feste Burg ist unser Gott, da heißt es, der altböse Feind, wie ernst er es jetzt meint, groß Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nichts seingleichen. Das ist eine bekannte Sache, das gibt es durchaus auch. Oft ist das Alte ein Hindernis. Und entscheidend ist, was Gott möchte. Und Gott möchte oft etwas Neues schaffen. Und das ist gut, das zu wissen. Die alten Methoden, vor denen sollen wir uns in Acht nehmen, sagt Judas hier. Und dann spricht er in den nächsten Versen von den alten Irrwegen, von den alten Irrwegen. Da geht es nicht um einen heimlichen Ungehorsam. Da geht es um einen offenen Widerstand gegen Gott und seine Sache. Dass Leute sich bewusst nicht der Herrschaft Jesu Christi unterstellen, sondern dass sie selbst regieren wollen. Und Judas erwähnt hier drei Irrwege. Der erste Irrweg ist ganz am Anfang von der Bibel, von Kain. Die ersten beiden Kinder, die in diese Welt geboren worden sind, Kain und Abel. Kain, so ein religiöser Naturalist, ihm ging es um das Land und um all das, was da geschehen ist. Und als er auf seinen Bruder schaut und auf dessen Opfer, wird er von Neid erfüllt. Er wird von Neid erfüllt, weil sein Opfer nicht angenommen worden ist, aber das von seinem Bruder. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass Kains Opfer nicht angenommen worden ist? Der Grund dafür ist etwas, was für uns ein bisschen schwer verständlich ist. Der Grund ist, dass das kein Opfer mit Blut war. Und was damit praktisch geschieht, ist, dass Kain den Weg Gottes missachtet. In dem Hebräerbrief heißt es, ohne das Vergießen von Blut geschieht keine Vergebung der Sünde. Wieso ist das der Fall? Das ist der Fall, weil dadurch die Radikalität und die Brutalität der Sünde deutlich wird. Aber gleichzeitig auch, wie schwierig und wie herausfordernd die Erlösung ist, dass Jesus sich selbst gegeben hat. Das ist auch heute noch ganz normal, diesen Weg zu gehen, dass man so seine eigenen Sachen macht und meint, damit müsste Gott zufrieden sein. Ich habe ja viele Jahre in Südasien in der Mission gearbeitet und da ist in allen Ecken und Enden sind Leute, die ihren eigenen Weg aufgebaut haben. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe Leute in Deutschland, die finden das eine ganz tolle Sache. Das kann man nur denken, dass der Hinduismus eine tolle Sache ist oder der Buddhismus, wenn man es nicht kennt. Aber das sind einfach eigene Wege. Das ist übrigens auch ein alter Weg. Das hat die Menschheit von Anfang an versucht und gesagt, es muss so sein, wie ich das möchte. Da wird ein anderer Mann erwähnt. Der zweite, der erwähnt wird, ist der Biliam. Das ist im 4. Buch Mose in Kapitel 22 wird von dem gesprochen. Ich würde sagen, das sind die religiösen Moralisten. Es ist ein Mann, der als Prophet gegolten hat. Für was weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall war er bekannt. Und da wurde nach ihm geschickt, dass er kommen soll, weil ein Volk gekommen ist, das verflucht werden soll. Das war das Volk Israel, das da gekommen ist. Und er sagte, ja, das kann ich nicht machen. Er hat nicht gesagt, ich bin ein guter Christ, weil es das damals noch nicht gab, aber er sagt, ich kann nur tun, was Gott sagt. Aber irgendwie hat ihn das nicht in Ruhe gelassen. Wahrscheinlich war ihm das Geld eben doch sehr wichtig, das ihm da angeboten worden ist. Und als er dann das zweite Mal gebeten wurde, ist er mitgegangen. Er tut fromm, aber hat nicht so gehandelt, wie es ist. Er hat Gottes Art und Gottes Weg missachtet. Er hat missachtet, dass Gott arbeitet mit Gericht und mit Gnade. Und das öffnet den Weg für die Sünde. Und das ist genau das, was da bei Biliam rauskommt. Am Schluss, nachdem er von Gott daran gehindert wird, das Volk Israel zu verfluchen, erzählt er den Moabitern, waren das glaube ich, wie man das auch machen kann. Er hat gesagt, ihr müsst einfach eure Frauen zu den Israelis schicken und dann wird die Sache schon irgendwie gelöst. Und ich möchte nicht die ganze Geschichte wiederholen, das dauert zu lang, aber er hat damit Erfolg und die Moabiter hatten damit Erfolg. Und es ist nicht gut ausgegangen für die Israeliten. Biliam, der Zweite. Der Dritte hier, der hier erwähnt wird, ist Korah. Das ist auch im vierten Buch Mose, ein paar Kapitel vorher, im 16. Kapitel. Das sind einfach gesetzlose Frömmler. Das sind keine Heiden, die Korahiter. Das sind keine Leute, die keine Ahnung von Gott haben. Das sind Leute, die mit den Israeliten zusammen als Teil des Volkes Israel aus Ägypten ausgezogen sind. Das sind Leute, die all die Wunder Gottes in der Wüste erlebt haben. Das waren nicht nur das, es waren Leute, die auserwählt waren von Gott. Denn das war ein Teil des Stammes Levi, diejenigen, die Gott in besonderer Weise dienen sollten. Da haben die Korahiter dazugehört. Aber sie waren der Meinung, dass das, was sie für Gott tun sollten, dass sie da eigentlich eine Stelle haben, die nicht ihrem Wert entspricht. Und so haben sie einen kleinen Aufruhr gestartet und gesagt, das ist nicht in Ordnung. Der Aaron und die anderen, der Mose, die bilden sich bloß was ein. Die tun so, als ob sie die besonderen Vertreter Gottes sind. Und da haben sie so ein wunderschönes Satz gesagt, wir alle sind doch Diener Gottes und von daher sollten wir genauso dienen können und die Sachen machen können. Da ging es ganz schlicht Hochmut und Aufruhr an dieser Sache. Und es gibt eine ganze Menge Christen, die so sind. Ich nenne sie Frank Sinatra Christen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, die Älteren vielleicht, eines der berühmtesten Lieder, das Frank Sinatra gesungen hat, da heißt es innen drin, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Ich habe ein Leben zur Fülle gelebt, ich bin überall herumgekommen sozusagen. Ich habe noch viel mehr gemacht, aber das Wichtigste von allem, ich habe es auf meine Art getan. Und ich muss euch eines sagen, das Lied ist so fantastisch geschrieben, wenn man das hört, obwohl ich genau weiß, es ist eine der gottlosesten Lieder, die es gibt. Man möchte es mitsingen. I did it my way. Also zumindest, es liegt vielleicht auch an meinem Stil, an meiner Art. Ich kann mich erinnern, vor einer ganzen Reihe von Jahren gab es einen Evangelisationskongress in Amsterdam. Europäischer Evangelisationskongress. Und da wurde versucht, verschiedene Methoden darzustellen, wie man Menschen von Jesus Christus erzählen kann. Und an einem Abend ging es nur darum, wie man das durch Musik machen kann. Und an diesem Abend war vor allen Dingen Cliff Richard auf der Bühne, englischer Popsänger, der bekannteste Popstar im zweiten Hälfte vom letzten Jahrhundert im Vereinigten Königreich. Und er hat dieses Lied gesungen. Aber er hat es abgeändert. Er hat es umgedichtet. Er hat gesungen, I did it his way. Ich habe es auf seine Art und Weise getan, auf Jesu Art und Weise. Und darauf kommt es an, dass wir nicht das auf unsere eigene Art und Weise tun, sondern dass wir es auf Gottes Weise tun. Denn wenn man das nicht macht, dann ist das offensichtliche Ergebnis, so wird es hier in Vers 14 bis 16 gesagt, dass die Leute sich beklagen, nie mit ihrem Schicksal zufrieden sind, dass sie ihren eigenen Begierden folgen, anmaßende Rede halten, sich bei anderen einschmeicheln, sind unzufrieden, sie sind freudlos, sie leben ein Leben des Selbstmitleids. Das ist genau, was der Teufel möchte. Und Jakobus sagt uns, dass wir dem Teufel widerstehen sollen, dass wir nicht einfach uns da hineinbegeben sollen, von der eigenen Gebirge getrieben. Jakobus sagt in dem gleichen Kapitel, im vierten Kapitel, das macht ihr bei euren Gebeten. Ihr betet in einer Art und Weise, dass ihr es nur für euch selber habt und nicht so, wie Gott das haben möchte. Sie schmeicheln sich selbst und anderen. Das ist der berühmte Satz, der dann hinterher für den Störtebäcker genutzt worden ist. Da wird gesagt, dass wir Gottes Freunde sein sollen und nicht Freund der Welt. Denn Gott stellt sich den Hochmütigen entgegen. Störtebäcker hat gesagt, Gottes Freunden aller Welt Feind. Nicht besonders christlich, aber es hört sich gut an. Es gibt nur einen Weg. Wenn wir auf diese alten Irrwege schauen, und das ist, dass wir uns bewusst Gott unterstellen und dem Teufel widerstehen. Übrigens, da wird der Henoch zitiert, auch das, falls er krampfhaft drin in der Bibel sucht, wo das steht, steht nicht im Alten Testament, auch das ist etwas aus den alttestamentlichen Apokryphen, also verborgene Bücher heißt es, aber die überliefert worden sind. Und Judas zitiert da einige dieser Briefe, das ist nicht die einzige Stelle im Neuen Testament, wo so etwas passiert, sind in der ersten Christenheit noch benutzt worden. Und so nützt es der Judas hier. Das Gute ist, dass Judas dann zum Schluss auf eine altbewährte Antwort kommt, den letzten vier Versen. Judas empfiehlt keine neuen Ideen. Er sagt, das, was schon immer Gottes Methode und Werkzeug war, das sollten wir wähnen. Nicht auf die Welt ausgerichtet, sondern vorangehen, und zwar voran zunächst einmal mit Gottes Wort. Erinnert euch an das, was die Apostel unseres Herrn vorausgesagt haben. Das kann man dadurch sehen, dass man Gottes Wirken in der Geschichte anschaut. Im Hebräerbrief im 12. Kapitel heißt es am Anfang, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den aufgetragenen Kampf zu bestehen. Das ist Neue Genfer Übersetzung, sehr schön geschrieben. Gottes Wort für Angriff und Verteidigung. Davon spricht der Epheserbrief auch am Schluss. Greift mit dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Nicht auf Emotionen setzen, sondern auf Gottes Wort. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen, Matthäus Evangelium. Voran mit Gottes Wort. Aber nicht nur das, sondern auch voran mit geisterfülltem Gebet. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes, heißt es hier im 20. Vers. Das heißt, dass wir gemäß Gottes Willen und Lebensstil beten. Im 1. Johannesbrief, im 3. Kapitel heißt es, im 22. Vers, wir werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten, denn wir befolgen seine Gebote und tun, was ihm gefällt. Ich habe da vor kurzem mal in der Gebetsstunde drüber gesprochen, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Aber diese beiden Dinge sind entscheidend für geisterfülltes Gebet. Und das Großartige ist, dass das Neue Testament an verschiedenen Stellen, genau genommen beides im Römerbrief im 8. Kapitel, davon spricht, dass uns der Heilige Geist bei unserem Beten unterstützt, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen, hilft er uns und drückt die Worte so aus, wie Gott das haben möchte. Und ein paar Verse weiter heißt es, dass es nicht nur der Heilige Geist tut, sondern auch Jesus Christus. Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Deswegen können wir mit geisterfülltem Beten nicht geisterfülltem Gebet vorangehen, nicht weil wir so großartig sind, sondern weil Gott so großartig ist und weil er uns diese Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Und dann sagt er im 21. Vers Judas, bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes, richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn. Mit Gottes Liebe voran, als Kraft in der Anfechtung, im Römer 8, im 28. Vers heißt es, eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und als Mittel im Dienst, bis Jesus Christus wiederkommt. Davon wird im 1. Korintherbrief gesprochen, im 13. Kapitel, in dem großen Kapitel der Liebe Gottes. Da wird am Schluss gesagt, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Mit dieser Liebe Gottes können wir vorangehen, auch wenn der Teufel alle Methoden versucht, um uns lahmzulegen. Ich habe gerade eben Kirchengeschichte den zweiten Teil abgeschlossen im Unterricht. Dieser zweite Teil der Kirchengeschichte hat angefangen mit der Reformationszeit. Vor kurzem ist ein neues Buch über die Reformationszeiten, besonders über Martin Luther, erschienen, von Eric Metaxas, ursprünglich von Griechenland, lebt in New York. Eine ganze Reihe von sehr guten Biografien in den letzten Jahren veröffentlicht, auch über Bonhoeffer und über Whitfield und so weiter. Und hat etwas sehr Interessantes in diesem Buch herausgearbeitet, diese Biografie über Luther. Er sagt, eines der Kennzeichen von Martin Luther ist gewesen, er rechnete mit der Wiederkunft Jesu Christi. Er rechnete so stark mit der Wiederkunft Jesu, dass ihm sein eigenes Leben unwichtig war. Er ist sogar davon ausgegangen, dass er nicht eines natürlichen Todes sterben wird, sondern dass entweder Jesus vorher kommt oder er umgebracht wird, weil es ja ohnehin hier nicht so wichtig ist. So war das seine Meinung. Übrigens nicht nur seine. Davon waren auch die ersten Christen überzeugt. Und ich stelle mir die Frage, wie ist das bei uns? Sind wir bereit, unser Leben, das was geschieht, vom Ende her zu sehen? kann mich an Geschichten erinnern, macht man heute nicht mehr, aber vor einigen Jahrzehnten ist es geschehen, da sind die Missionare aufs Missionsfeld gegangen und sie haben ihr ganzes Hab und Gut, das sie gehabt haben, eingepackt, machen sie heute auch noch, aber nicht mehr so. Damals haben sie in den Sarg reingesteckt. Und der Grund, wieso sie mit dem Sarg aufs Missionsfeld gefahren sind, war einfach der, weil sie davon ausgegangen sind, ich komme nicht mehr lebendig zurück. Es ist viel zu gefährlich. Entweder weil Leute mich umbringen oder weil die Malaria mich holt oder sonst irgendetwas. Aber sie haben eines verstanden. Es kostet zwar alles, aber es lohnt sich. Und ich wünsche mir, dass wir das von dem Judas lernen. Es kostet zwar alles, aber es lohnt sich. In Offenbarung 21 wird es so beschrieben: Vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Und dafür lohnt es sich wirklich zu kämpfen. Und ich denke, dass das ist, was Judas uns hier deutlich machen möchte. Bevor wir miteinander noch beten, singen wir nochmal miteinander.